Ich gehe heute ein auf die Aktivität von Kapitalisten im Ukraine-Krieg, in seiner Vorbereitung und seiner Abwicklung. Auch deswegen, weil ich glaube, dass die Friedensbewegung noch eine Aufpushung in Sachen Antikapitalismus braucht. Weil nämlich die Kriege und die Kriegsvorbereitungen von Kapitalisten gemacht werden, auch sogar, wenn die Regierungen gar nichts wissen oder gar nichts wissen wollen oder gar nicht mithelfen oder dann doch mithelfen. Aber die treibenden Kräfte für die großen Kriege sind insbesondere, wenn es um die Kriegspartei USA geht, dann sind die treibenden Kräfte die Kapitalisten und nicht die Regierung.
Kapitalistinnen?
Ja, interessante Frage, weil nicht unberechtigt, wenn ihr die neue Regierungsmannschaft von Donald Trump anseht, dann seht ihr, dass er sich im Sinne seiner relativen Gegenseite der Demokraten nicht nur verjüngt hat, sondern auch viel mehr weibliche Regierungsmitglieder hat als die Demokratische Partei, die eigentlich ja Frauenrechte, jedenfalls wenn du aufsteigen willst, zu ihrem Programm gemacht hatten. Wenn ihr wollt, können wir nachher noch auf die Trump-Regierung eingehen. Mache ich erstmal nicht, weil wir jetzt erstmal damit anfangen, die Koordination für den, er hat die Anführungszeichen ja mitgesprochen, den Wiederaufbau der Ukraine liegt ja bei dem größten Kapitalorganisator der westlichen Welt namens BlackRock. Und nicht zufällig. Also es ist nicht die Regierung der USA oder das Biden-Tröpfelchen oder das Trumpelchen, sondern es ist BlackRock. Und wir haben leider jetzt für die vielen Fakten, die eigentlich damit zusammenhängen, jetzt relativ wenig Zeit. Deswegen verweise ich der Einfachheit halber auf Bücher, die ich selbst geschrieben habe. Der Vertrag zwischen BlackRock und der nach wiederholter Feststellung der Europäischen Kommission korruptesten Regierung in Europa, nämlich unter dem Marionettenstellvertreterkrieger Zelensky. Dieser Vertrag wurde nach einem Dreivierteljahr Krieg Ende 22 abgeschlossen. Auf Initiative von BlackRock. Aber natürlich in unserem US-geführten Kapitalismus in Absprache mit der amerikanischen Regierung. Und das war auch deswegen naheliegend und natürlich, weil seit Präsident Obama ist BlackRock mit eigenen Managern in der amerikanischen Regierung vertreten. Direkt. Und in der beiden Regierung waren drei Manager vertreten. Auch der Chefberater der Vizepräsidentin Kamala Harris, Michael Pale, kam von BlackRock. Der ist jetzt raus, deswegen ist es jetzt einer weniger. Aber die Zahl der Manager, die direkt von BlackRock in der Regierung sind, die entscheidet jetzt nicht über die Intensität des Austausches oder des Einflusses. Also ich habe schon gesagt, wer ist BlackRock? Also in Kürze der größte Kapitalorganisator der westlichen Welt, gegenwärtig verwaltet nach eigenen Angaben 10 Billionen Dollar, also nicht Milliarden oder sowas, sondern 10 Billionen, das sind 1000 Milliarden, ne? Noch besser. Und der Aufstieg und die enge politische Bindung geschah mit Hilfe der Demokratenpartei. Unter William Clinton, diesem lächelnden Saxophonspieler, wurden die für BlackRock und Co. wichtigen Deregulierungen der Finanz- und Wirtschaftsszene durchgezogen. Und da kamen dann eben die neuen, aggressiveren Kapitalakteure, die meistens wie der Chef von BlackRock, Lawrence Fink, ne, der kam aus einer Wall Street Bank, aber da waren die Fesseln zu groß. Und mit Clintons Hilfe wurden also aggressivere Finanzpraktiken möglich. Und seitdem ist eine ganze Generation von neuen Kapitalakteuren aufgestiegen, zur Macht gekommen, zum bestimmenden Eigentum der Wirtschaft und der Bank gekommen. BlackRock ist jetzt einer der größten von etwa 100 vergleichbaren Akteuren. Zweitgrößter Vanguard, drittgrößter State Street, Capital, Fidelity, Wellington, T. Rowe Price oder so sind die nächsten Namen. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört?
Doch. Weil ich dein Buch gelesen habe.
Na okay, aber das ist ja nur die erste Liga, BlackRock und Co. Die zweite Liga, die ebenfalls aus der Deregulierung mit groß geworden ist, sind ja die Private Equity Investoren, sogenannte Heuschrecken, die dann mit der Hilfe von einer ähnlichen Regierung, wie wir sie bisher haben, SPD, Grüne, Schröder, Fischer, da sind ja die Heuschreckeninvestoren nach Deutschland eingeladen worden und haben den deutschen Mittelstand aufgekauft. Und in der dritten Reihe sind es die Hedgefonds. Und dann kommen an vierter Stelle sozusagen die herabgestuften Banken, Wall Street Banken, Deutsche Bank und so weiter, europäischen Banken, die jetzt BlackRock und Co. gehören. Und BlackRock ist jetzt nur der größte dieser neuen Kapitalakteure und diese 10 Milliarden an sogenannt verwaltetem Kapital steckt in weltweit, beziehungsweise also im US-geführten Kapitalismus, in etwa 18.000 Unternehmen. BlackRock ist Aktionär in 18.000 Unternehmen. Das gab es noch nie. Und jetzt nicht in irgendwelchen Unternehmen, sondern beispielsweise in allen 500 wichtigsten US-Unternehmen, ne, die im Standard & Poor's 500 Index zusammengefasst sind. Und BlackRock ist beispielsweise in allen 40 DAX-Konzernen in Deutschland Aktionär. Und in allen 50 Aktiengesellschaften des MDAX, der zweiten Klasse der Aktiengesellschaften in Deutschland. Und dann noch in mehreren, oder in der dritten Klasse des SDAX. Also man kann sagen, in über 100 der wichtigsten Unternehmen in Deutschland gehört BlackRock zu den führenden Aktionären. Und zwar immer, ne, das hatte ja der mehrjährige deutsche BlackRock-Lobbyist Friedrich Merz immer auftragsgemäß, wenn er mal dazu gefragt wurde, selten genug. Ja, aber das ist doch gar nicht so schlimm, da hat doch BlackRock immer nur 3 oder 5 oder 7%, da kann man doch keine Entscheidungen mit beeinflussen. Könnte man sagen, klingt erstmal plausibel, ist aber falsch, weil BlackRock nie alleine vorkommt. Sondern BlackRock ist immer, könnt ihr gucken, in allen DAX-Konzernen, immer mit 3, 4, 5, 6, 7 dieser anderen amerikanischen Großinvestoren gleichzeitig führender Aktionär und mit den 4 nächstgrößten, also mit Vanguard und State Street und so weiter, die sind auch noch untereinander aktionärsmäßig verflochten. Also BlackRock ist der größte Aktionär beim zweiten, bei Vanguard, und Vanguard ist der größte Aktionär bei BlackRock. Das heißt also, wenn die in einem deutschen Konzern 30% zusammen haben, dann ist das die führende Aktionärsgruppe. Um ein Beispiel zu geben, ihr kennt alle den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall. Und da denkt der deutsche Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungskonzern, oder? Das war lange so, seit der Kaiserzeit. und auch in der Hitlerzeit und auch in der Adenauerzeit und auch in der Kohlzeit. Und jetzt wurde es anders. Die führende Aktionärsgruppe von Rheinmetall sind amerikanische und der erstgrößte ist BlackRock. Es kommt jetzt auch nicht darauf an, wie viel sie haben, sondern sie sitzen an den strategischen Stellen. In den 150 wichtigsten deutschen Unternehmen sind sie. Und was eben dazu kommt, sie sind eben nicht nur die führenden Eigentümer oder Miteigentümer, sondern sie haben auch das, was ich so nenne, eine zivile Privatarmee mit sich. Das heißt also, BlackRock und Co., wenn sie beispielsweise in einem deutschen Unternehmen ein Aktienpaket kaufen, dann werden sie beraten von McKinsey in Deutschland, von PricewaterhouseCoopers, von der Anwaltskanzlei Freshfields und so weiter, von der PR-Agentur Fleischmann & Hiller. Beispielsweise der lang dauernde, konfliktmäßige Aufkauf von Monsanto durch Bayer. BlackRock war in beiden führender Aktionär, hat gesagt, es wäre prima, wenn wir das fusionieren, da können wir 20.000 Arbeitsplätze auf beiden Seiten schnell wegmachen. Und die konfliktreiche Abwicklung dieser Fusion wurde begleitet von einer PR-Agentur, die zum Beispiel auch die damalige deutsche Umweltministerin sozusagen bearbeitet hat. Wie hieß diese Umwelt? Ja, genau. Svenja Schulze. Habt ihr vergessen, zu Recht. Ne? Die war Ministerin und war da irgendwie zuständig. Das heißt also, BlackRock und Co. ist niemals alleine, sondern hat eine zivile Privatarmee von Beratern, Agenturen und so weiter, mit sich auch beispielsweise die Ratingagenturen. Und weswegen ich da so jetzt drauf eingehe, hat auch damit zu tun, dass das öffentlich ja, selbst wenn es einen Skandal gibt, öffentlich kein Thema ist, auch parlamentarisch kein Thema ist. Und sogar wenn es im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss gibt zu Wirecard, dann ist BlackRock kein Thema, obwohl BlackRock der zweitgrößte Aktionär nach Goldman Sachs bei Wirecard war in der ganzen Skandalzeit. Und BlackRock war führender Aktionär in den vier Banken, die 2 Milliarden an Krediten an Wirecard vergeben haben, die dann verschwunden sind. Und BlackRock ist führender Aktionär in der Beratungsagentur Ernst & Young, die immer die Geschäftsberichte von Wirecard abgesegnet hat. Und BlackRock ist führender Aktionär in der Ratingagentur Moody's, die, wenn in Deutschland oder im westlichen Kapitalismus ein Unternehmen einen großen Kredit aufnehmen will, dann muss sie vorher für 1 Million ein Rating bei einer der 3 großen amerikanischen Ratingagenturen holen. Im Fall Wirecard war es Moody's und BlackRock ist natürlich führender Aktionär bei Moody's. Daran seht ihr auch die Einflussmöglichkeiten, die Stellschrauben und dass sie öffentlich kein Thema sind. Ich habe auch den damals im Untersuchungsausschuss wichtigen Linkspolitiker Fabio Di Masi darüber informiert. Kurz zusammengeschrieben auf einem DIN A4-Blatt, was ein Bundestagsabgeordneter vielleicht mal kurz gucken kann. Ich habe ihm gesagt, Mensch, thematisier das doch mal. Untersuchungsausschuss, bringst du was Neues rein, was die FDP noch nicht weiß? Hatte keinen Effekt, hatte aber nicht gemacht. Weil die Linke hat vom Kapitalismus keine Ahnung. Ja, so ist das. Glaubt man vielleicht nicht, ne? Ich meine, wenn man selber vom Kapitalismus nichts weiß, dann könnte man denken, ja, die Linke ist ja irgendwie links, die heißt ja auch so, und dann ist die irgendwie vielleicht gegen den Kapitalismus. Das sagt sie vielleicht auch manchmal, aber ohne zu wissen, wie der aussieht. Ja, BlackRock, auch das gehört zu dem Instrumentarium, was BlackRock sozusagen dafür prädestiniert hat, Koordinator für den Wiederaufbau der Ukraine zu werden. BlackRock ist ja nicht nur in der amerikanischen Regierung vertreten, sondern berät auch Hauptberater seit Obama der amerikanischen Zentralbank, Federal Reserve Bank, Und BlackRock ist auch der Hauptberater der Europäischen Zentralbank und mit von der Leyen für die Europäische Kommission ein Vertrag. BlackRock berät die Europäische Kommission beim nachhaltigen Investieren. Ja? Und natürlich ist der Ukraine-Krieg eine nachhaltige Investition. Ja, noch auf einen Aspekt, über den ja ein bisschen mal geredet wurde, was zum Einflusswerkzeug von BlackRock gehört. Ne? Die haben in jedem wichtigen Staat ein oder zwei oder drei hochbezahlte Lobbyisten. In Frankreich, in England und in der Schweiz, in Belgien und so weiter, in den USA, da haben die noch andere. Aber in Deutschland war das ja ein paar Jahre lang ein gewisser Friedrich Merz. Seine Karriere, also der Friedrich Merz hat, um im Jahre 2016 der oberste Lobbyist für BlackRock in Deutschland zu werden, er hatte folgende zwei wichtige Vorleistungen erbracht. Erstens mal, er war ein führender CDU-Politiker gewesen, aber auch dann nach seinem Austritt aus dem Bundestag geblieben, weil er ja Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsrates geblieben ist. Das ergibt politische Beziehungen. Das ist wichtig für einen Lobbyisten. Die zweite wichtige Vorleistung bestand darin, dass Friedrich Merz nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag Miteigentümer der deutschen Filiale einer amerikanischen Wirtschaftskanzlei wurde. Weiß jemand den Namen der Kanzlei? Mayer Brown. Könnt ihr im Internet finden, Mayer Brown. Große amerikanische Wirtschaftskanzlei. Und Merz ist ja von seiner irgendwie gearteten Ausbildung Anwalt und wurde also nicht nur als Anwalt tätig für diese Kanzlei, sondern auch Miteigentümer. Da bekommt man ja nicht nur Honorar für einen Auftrag, sondern auch einen Anteil an den Gewinnen. Und da, wo Merz für Mayer Brown die Gewinne erwirtschaftet hat, war, er hat amerikanische Heuschreckeninvestoren beraten, wie sie am günstigsten den deutschen Mittelstand aufkaufen. Das heißt, heute tut der Merz immer noch so, das ist ja so eine traditionelle Bastion der CDU. Wir sind die Partei des deutschen Mittelstands. Ja, ne? Und das war seine Vorleistung. Er hat natürlich durch seine CDU-Mitgliedschaft mit der engen Beziehung der CDU als Partei traditionell mit dem deutschen Mittelstand, hatte er natürlich die besten Kenntnisse, wie man am günstigsten den Mittelstand erpresst oder wie man die am günstigsten an seine neuen Auftraggeber, die amerikanischen Heuschrecken, verkaufen kann. Das waren die beiden Vorleistungen, damit BlackRock gesagt hat, oh, den können wir brauchen. Und deswegen wurde er dann im Jahre 2016, also die moderne Korruption, die geht ja nicht mehr so wie früher, noch zu Adenauers oder Kohls Zeiten, dass da irgendwie illegal, wie bei der Mafia, die Zehntausender unterm Tisch durchgeschoben werden, sondern da werden jetzt öffentliche Funktionen etabliert. Merz wurde auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der BlackRock Deutschland AG. Und weil das eine AG ist, aufgrund des Aktiengesetzes, konnten wir dann lesen, das hat allerdings niemand gemacht, auch nicht die großen Rechercheure des Spiegel oder sonst wo. Da hätte man sehen können, aha, als Vorsitzender des Aufsichtsrats der BlackRock Deutschland hatte er zwar nicht viel zu tun, weil die BlackRock Deutschland AG eigentlich nicht viel macht, aber sie braucht das, damit sie einen Aufsichtsratsposten vergeben kann und da bekam er dann so 350.000 Euro. Und das, wo wir dann die Zahl nicht wissen, ist, weil das ja nicht reicht, hat er nebenbei noch einen Beratervertrag bekommen. Aber dessen Veröffentlichung und Honorar unterliegt natürlich keinem Gesetz, sodass wir dann jetzt nicht wissen, was da noch draufgelegt wurde. Aber als er dann 2020 CDU-Vorsitzender wurde, haben doch ein paar von den Leitlügenmedien mal geguckt und haben entdeckt, ach, der ist doch auch da bei BlackRock. Und da wurde da ein bisschen drüber geschrieben. Und dann hat BlackRock gesagt, hör mal, Friedrich, über uns wird so viel gesprochen. Du trittst zurück. Hat er sofort gemacht. Aber eine Woche später hatte BlackRock den Nachfolger benannt. So, jetzt schreibe ich einen Preis aus. Wer nennt mir den Namen des Nachfolgers? Es war der DK-Chef, also der Überorganisation der Sparkassen. Und wie heißt er? Niemand weiß es. Ne? Über Merz, da habt ihr was gelesen. Aber sonst kümmert ihr euch nicht drum, was in Deutschland los ist. Ja. Ne? Also auf der Kapitalseite. Also das Irre ist ja, das steht ja alles im Internet. Er heißt Michael Rüdiger. Das waren jetzt so ein paar Einblicke in das, wie BlackRock arbeitet. Und jetzt kommen wir dann direkt zur Ukraine. Schon vor dem Krieg hat der amerikanische Kongress, natürlich unter Mitwirkung von BlackRock und seiner Beratung, schon vor dem Krieg der Ukraine, den Stellvertreterkrieg der Ukraine, schon vor dem Krieg hat der amerikanische Kongress auf Vorlage der Demokratischen Partei und der Beratung von BlackRock ein Gesetz beschlossen, das heißt Land-Lease Act for Ukraine, Leih- und Pachtgesetz für die Ukraine. Kann mir jemand erklären, was das bedeutet?
Es wird nichts verschenkt.
Ja, gut, das ist das Ergebnis. Ja. Ja, also das war so, dass die Ukraine vor dem Krieg der am höchsten verschuldete Staat der ganzen Welt war. Unter anderem vor dem Krieg hatte die Ukraine ja schon mehr Soldaten als die viel größeren, mächtigeren Staaten in der EU. Mehr Soldaten als Deutschland. Mehr Soldaten als Frankreich, mehr Soldaten als Großbritannien und so weiter. Hat Geld gekostet. Und die Weltbank hat Kredite an die Ukraine vergeben, die unter diesen Bedingungen niemand anders bekommen hätte. Und BlackRock hat Staatsanleihen der Ukraine an seine Kunden weiterverkauft und so weiter. Ich habe gesagt, dieser Land-Lease Act wurde im Jahre 2021 vor dem Krieg beschlossen. Vor dem aktuellen Krieg, als die Ukraine völlig überschuldet war, wo aber klar war, dass sie, deren Krieg ja mit in der Vorbereitung war, sich noch weiter verschulden würde und niemals mehr, selbst wenn sie den Krieg gewönne, zur Rückzahlung dieser ganzen Kredite in der Lage sein würde. Deswegen bedeutet nach amerikanischem Recht, das haben die schon früher auch mal gemacht für die verschuldeten Alliierten im Zweiten Weltkrieg, die können sowas. Und das bedeutet, wenn ein Schuldner wie die Ukraine nicht in der Lage ist, wenn es zu einer Situation beispielsweise nach einem Waffenstillstand oder Friedensvertrag dazu kommt, dass dieser Staat die Schulden zurückzahlen muss, wenn aber dann, wie absehbar ist, dieser Staat das gar nicht tun kann, dann kann er als Kompensation für die finanziell monetär nicht mögliche Rückzahlung Kompensationsleistungen erbringen. Beispielsweise den günstigen Verkauf von privaten Unternehmen. Die Ukraine hat ja noch staatliche Energieunternehmen beispielsweise. Oder du kannst die Kompensation dadurch leisten, dass du ausländische Investitionen erleichterst. Merz würde sagen, weniger Bürokratie oder so. Ne? Oder beispielsweise eine Kompensationsleistung, um die es jetzt tatsächlich geht, weil das durch Voruntersuchungen schon auch durch den Sohn von Biden, Hunter Biden, schon mit organisiert worden war. In der Ukraine liegen viele seltene Erden und Lithium, die aber noch nicht gefördert werden. Und da geht es jetzt darum, Lizenzen für die Eröffnung, Betrieb von Bergwerken für die Förderung seltener Erden inklusive Uran und Lithium. Dem diente voraussehend der schon vor dem Krieg vom US-Kongress beschlossene Land Lease Act for Ukraine. Und das bedeutet natürlich, nach dem schon lange absehbaren Abnutzungskrieg nachdem das Versuchskaninchen Ukraine auch zum Test, was können die Russen militärisch und so weiter, verheizt worden ist, dann ist natürlich diese Überschuldung mit Hilfe dann des Zugriffs des Leih- und Pachtgesetzes erpressbar für solche Kompensationsleistungen. Und deswegen betreibt BlackRock nach der Vertragsschließung Ende 2022 schon ein umfangreiches Team in Kiew. Das sind ungefähr 20 Leute, die sitzen da im Nebenzimmer von dem Selenskylein und gucken, was sind die für die schon eingereichten Angebote westlicher, vor allem amerikanischer Investoren, die günstigsten Investitionsmöglichkeiten. Und BlackRock verteilt die dann sozusagen. Ein Beispiel, ein Bereich noch, um den es ja bisher auch schon ging, ist das Agrobusiness, also der landwirtschaftliche Betrieb der fruchtbaren Schwarzerde. Der Betrieb ist schon weitgehend ja seit 20 Jahren in amerikanischer Hand. Also bisher konnten Investoren die Landflächen pachten oder seit Selenskyj auch kaufen. Aber der Betrieb ist in der Hand seit 20 Jahren der amerikanischen Agrobusiness-Konzerne. Also John Deere, ne, hat die Traktoren und die Sämaschinen und die Erntemaschinen und den Betrieb der großen Silos. Und Monsanto Bayer hat das Saatgut und die Herbizide und die Pestizide. Und der amerikanische Großnahrungsmittelhandelskonzern Cargill hat den internationalen Getreide- und so weiter Handel in der Hand. Das ist schon seit 20 Jahren so. Aber es ist noch nicht alles verpachtet und gekauft und das steht natürlich auch noch an. Und da sind ja BlackRock mit seinem Team vor Ort dabei, die erfassen das jetzt alles und das sind kleine Projekte und die werden jetzt valuiert, wie viel sind sie wert, wie viel muss da investiert werden. Also das geht von einfachen Millionen bis zu mehrfach Milliarden. Also zusammengefasst, der größte Kapitalorganisator der westlichen US-geführten Kapitalismus hat diese wichtige strategische Aufgabe auf eigene Initiative übernehmen können, aber mit Zustimmung der wichtigsten Institutionen, die der kapitalistische Westen hat, die amerikanische Regierung, die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und die Weltbank. Und das macht deutlich, welche Macht heute ein solcher, wie ich geschildert habe, natürlich mit anderen eng vernetzter Kapitalorganisator hat und dass wir heute auch in einer neuen Phase des Kapitalismus sind, der noch weniger reguliert ist. Der aber gleichzeitig, und das macht ihn noch gefährlicher, heute aufsteigend seit 10, 15 Jahren konfrontiert ist mit dem Rest der Welt, Rest in Anführungszeichen, die sich neu organisiert, und zwar um sich von diesem Kapitalismus unabhängig zu machen. Und das Gefährliche für BlackRock und Co. ist, dass mit der Hauptstütze dieser Selbstorganisation des Restes der Welt, nämlich der Volksrepublik China, eine systemlogische Alternative entstanden ist. Da ist jetzt nicht nur ein mächtigerer, größerer, besserer Kapitalismus entstanden, sondern ein anderes System, das in kürzester Zeit, 4, 5 Jahrzehnten, zur größten Industrienation und Handelsnation der Welt aufgestiegen ist, weltweit mit etwa 160 der 190 Staaten in Wirtschaftsbeziehungen steht und eben eine nach eigener Darstellung inklusive Globalisierung arbeitet mit der neuen Seidenstraße, die sozusagen systemlogisch anders ist, weil sie im Unterschied zum amerikanischen Typ der Globalisierung ohne militärische Begleitung stattfindet. die US-geführte Globalisierung agiert A mit etwa 900 Militärbasen in 80 fremden Staaten und damit verbunden mit der je nach Bedarf organisierten Kriegsführung mit Regime Changes und so weiter und die inklusive Globalisierung nach dem Muster der Volksrepublik China ist ohne diese militärische zerstörerische Begleitung. Und weil dieses andere System aufsteigt, nicht weil es ein kapitalistischer Konkurrent ist, den man wie mal das Deutsche Reich oder so kaputt machen kann, deswegen schlägt der verwundete Löwe um sich und ist zu jeder Brutalität bereit, wie wir auch an den gegenwärtigen etwa völkermörderischen und so weiter Aktionen des extrem auch von BlackRock geförderten Staates Israel ablesen können, aber auch schon an vielen anderen Genoziden, genozidähnlichen Aktivitäten, die die USA im Laufe des letzten Jahrhunderts durchgezogen haben. Und deswegen ist das so gefährlich. Und deswegen meine ich, die Friedensbewegung A muss antikapitalistische Dimensionen mit aufnehmen. Und zweitens muss sie sich noch viel mehr, sag ich so, international vermischen. Wir müssen mit BRICS aktiv in Austausch kommen, zum Beispiel. Aber es gibt ja in dieser vielgestaltigen Selbstorganisation des Restes der Welt, da gibt es ja sozusagen kontinentale Formate für jeden Kontinent. SCO in Asien und FOCAC in Afrika und CELAC in Südamerika und FEE im Fernosten und so weiter. Also die Internationalisierung, gerade für uns, glaube ich, wo wir in Deutschland sozusagen ganz, ganz in der Defensive stehen. Soweit.